Johann Christoph Gotthelf, Die schwarze Spinne, bearbeitet von Achim Seifert. Copyright Cidep Editrice 2007.
Kapitel 1. Ein Kind ist geboren. Die Sonne steht über den Bergen und scheint das enge, aber freundliche Tal hinein. Das Leben erwacht, die Vögel singen ihr Morgenlied. In der Sonne leuchtet weiß ein schönes Haus. Alles ist aufgeräumt und sauber. Nicht nur heute, das sieht man. Jeden Tag ist es hier so. Die Menschen arbeiten viel und sie lassen keinen Schmutz liegen. Vom Himmel kommt das Licht, alles wächst. Es ist Christi Himmelfahrt, in allen Tälern läuten die Glocken. Wenn das Herz des Menschen offen ist, steht ihm auch der Tempel Gottes offen. Auch ums Haus wird es jetzt lebendig. Der Bub führt die Pferde hinaus. Die Mägde waschen sich und bringen dann frisches Wasser ins Haus. Der Kamin raucht, in der Küche wird schon gearbeitet. Langsam geht der Großvater ums Haus, zufrieden raucht er seine Pfeife. Auf einem Tisch vor dem Haus schneidet die Großmutter das Brot. In der Küche brennt ein großes Feuer. Auf den Tischen stehen Kuchen, Sahne und Käse.
Jetzt können Sie kommen. Wenigstens die Patin,
sagt die Großmutter. Das ist es. Heute wird ein Kind getauft. Großmutter ist nervös.
Und dann müssen alle erst etwas essen und trinken. Und der Pfarrer wartet nicht gern.
Mit dem Wagen. Aber den Wagen dürfen wir ja nicht nehmen,
sagt die junge Frau.
Der Großvater meint, wenn man im Wagen zur Taufe fährt, wird das Kind faul und lernt nie richtig laufen. Wo die Leute nur bleiben. Es ist wirklich höchste Zeit.
Früher war das anders,
sagt die Großmutter.
Da waren die Leute an so einem Tag pünktlich. Der Herrgott wartet nicht.
Endlich kommt sie, die Patin. Ein junges Mädchen, schön wie die junge Morgensonne, steht in der Tür. Sie hält eine große Zöpfe in der Hand, in der anderen ein Kleidchen für das Kind. Kaffee gibt es und Kuchen, auch Käse. Die Patin ist bald satt.
Es schmeckt dir wohl nicht. Oder ist es dir hier nicht sauber genug?
Die Großmutter sagt, es ist Zeit. Die Patin gibt der Mutter des Kindes die Geschenke.
Entschuldigt,
sagt sie.
Es ist so wenig. Ich hoffe...
Vor dem Haus sitzen die beiden männlichen Paten. Als die Patin aus dem Haus kommt, muss sie sich noch einmal zu ihnen setzen und Weinsuppe essen. Da bringt eine Magd das Kind. Alle stehen auf.
So ein schöner Bub,
sagen sie.
Wie gesund er aussieht, so appetitlich.
Die Patin nimmt das Kind auf den Arm. Die Magd deckt es zu.
Geht jetzt, in Gottes Namen,
seufzt die Mutter. Sie kommt nicht mit in die Kirche. Die Großmutter will das nicht.
Wir sind keine armen Leute,
sagt sie.
8 Tage bleibt die Mutter im Haus. Geht nicht aufs Feld und nicht in die Kirche, sonst kann sie krank werden und sterben.
Endlich gehen sie los. Die Patin mit dem Kind im Arm, hinter ihr die Paten. Die Gruppe wird schnell größer. Immer mehr Leute kommen dazu. Neben der Kirche steht das Wirtshaus.
Wein für alle,
ruft der Vater.
Aber nein,
sagen die anderen.
Wir haben doch schon gegessen und getrunken.
Aber dann trinken sie doch. Nur die Patin will nicht. Sie ist blass. Was hat sie? Sie muss dem Priester sagen, wie das Kind heißen soll, aber sie weiß es nicht. Man sagt, das Kind wird neugierig, wenn die Patin bei der Taufe den Vater nach dem Namen fragen muss. In der Kirche versteht die Patin Gesang und Gebete nicht. So groß ist ihre Angst.
Alle schwarz,
denkt sie.
Warum sehen die Leute nur so schwarz aus?
Nun fängt auch noch das Kind zu schreien an. Sie will es beruhigen. Aber es schreit nur immer lauter. Und immer lauter liest der Pfarrer die Gebete. Endlich sagt er,
Amen.
Jetzt fragt er mich,
denkt die Patin. Schon hält der Pfarrer das Kind im Arm. Es schreit nicht mehr.
Ich taufe dich,
sagt der Pfarrer und nimmt das Weihwasser.
Ich taufe dich auf den Namen Hans Uli.
Ein Stein fällt ihr vom Herzen. Nach der Messe erklärt sie den anderen, warum sie Angst hatte. Da lachen alle.
Das Kind, neugierig?
Fragen sie.
Ein Bub doch nicht. Da darf man fragen. Bei einem Mädchen ist das was anderes. Eine Frau wird leicht neugierig. Und dann hast du ein Problem.
Wieder lachen alle. Kapitel 2. Das Festessen. Es ist schon fast Mittag, als die Gäste zum Haus zurückkommen. Es ist sehr warm. Man wartet noch mit dem Essen, bis alle da sind. Viele Nachbarn kommen erst später. Sie haben noch zu tun, lassen sie wissen.
Man soll nicht denken, dass sie Hunger haben,
kommentiert einer. Die Menschen sitzen vor dem Haus. Sie sprechen wenig. Vor dem Essen stören die Gedanken des Magens die Gedanken der Seele. Da kommt eine Magd aus der Küche.
Wir können nun essen,
sagt sie. Langsam stehen alle auf. Keiner will der Erste sein. Nach und nach gehen sie in die Stube und setzen sich an die Tische. Die Mägde bringen die Suppe. Eine gelbe, dicke Fleischsuppe mit Safran. Die Zöpfe liegen auf dem Tisch. Männer und Frauen falten ihre Hände und beten, jeder für sich, und danken dem Herrn.
Komm, Herr Jesus, und sei unser Gast und segne das, was uns geschenkt hast.
Nach der Suppe gibt es die Voressen, Schafsfleisch, Hirn und Leber. Dann bringt man frischen und geräucherten Rinderbraten, Bohnen und kleine Birnen. Speck gibt es auch und Rückenstücke von Schweinen, schön rot, weiß und saftig. So folgt eins aufs andere. Wenn ein neuer Gast kommt, bringen die Mägde noch einmal alles an den Tisch, angefangen mit der Suppe. Da hilft nichts, da wird gegessen. Es gibt Wein. Der Vater des Kindes geht von Gast zu Gast und schenkt ihm ein.
Trink doch,
sagt er immer wieder.
Der Wein ist zum Trinken da.
Der junge Pate sitzt neben der jungen Patin.
Gib ihr doch zu trinken,
sagen die älteren Männer.
Du verstehst es noch nicht, wie? So bekommst du keine Frau.
Ach,
sagt die Patin.
Der will doch keine. Die jungen Männer heute denken nicht ans Heiraten. Vielleicht finden sie auch keine mehr.
Da wird der junge Pate wach.
So wie die Mädchen von heute sind, die kann doch keiner heiraten. Schön anziehen wollen sich die, und vom Arbeiten wollen sie nichts wissen. Wenn einer zu wenig Kühe hat im Stall, da kann er sich helfen. Aber die falsche Frau im Haus, die ruiniert einem Hof und Vieh. Da ist es doch besser, wir lassen Mädchen Mädchen sein.
Da hat er recht,
sagt der ältere Pate, ein kleines, mageres Männchen, das keine Familie hat. Aber sein Hof ist bezahlt und sein Land, das bringt ihm 100.000 Schweizer Franken im Jahr.
Da hast du recht. Mit den Frauen ist es nichts mehr. Wenn eine einmal einen halben Tag arbeiten soll, dann hat sie 3 Tage lang Kopfweh und liegt 4 Tage im Bett. Früher war das anders. Da konnte man noch eine Hausfrau finden und brauchte keine Angst zu haben, einen Hausteufel zu bekommen.
Ach, Pate,
sagt die Patin da.
Du kennst die jungen Mädchen nicht und das ist in deinem Alter auch gut so. Wir sind doch ganz anders. Ich will mich ja nicht selbst loben, aber mein Vater sagt immer, wenn ich so weiterarbeite, kann ich es bald besser als meine liebe Mutter. So fette Schweine wie letztes Jahr hat mein Vater noch nie auf den Markt gebracht.
Und dann erzählt die Patin weiter.
Die jungen Männer? Rauchen tun sie, sitzen im Gasthaus, tragen weiße Hüte und machen große Augen, wenn sie ein Mädchen sehen. Ich habe schon oft gesagt, ich will keinen Mann. Oder einen, bei dem ich ganz sicher bin, dass er ein guter Bauer ist und ein guter Mann.
Alle lachen.
Willst du sie erst ausprobieren, die Männer? Und wie lang soll das dauern?
Sie lachen, reden und essen Fleisch. Endlich steht der ältere Pate auf.
Ich denke, wir haben jetzt genug gegessen. Und ein kleiner Spaziergang?
Das finden die anderen Gäste auch. Nur die Gastgeber meinen, sie sollten doch alle bei Tisch sitzen bleiben und noch etwas essen.
Wenn wieder etwas Gutes auf dem Tisch steht, setzen wir uns gern wieder. Aber jetzt?
Die Männer gehen durch die Ställe, über den Hof, sehen sich das Gras und die Bäume an. Unter einem Baum sitzt der alte Pate und raucht seine Pfeife. Die anderen Männer setzen sich zu ihm. Etwas später kommen auch die Frauen. Man sitzt hier gut und hat einen schönen Blick auf den ganzen Hof. Das Bauernhaus ist noch neu.
Euer Haus ist wirklich sehr schön geworden,
sagt dein Vetter.
Endlich habt ihr genug Platz für alle. Ich habe mich oft gefragt, warum ihr so lange im alten Haus gelebt habt. Geld war doch da und Holz auch.
Lassen wir das,
antwortet ihm der Großvater.
Mit dem Bauen ist das so eine Sache. Man weiß, wie man anfängt, aber keiner weiß, wie und wann es endet.
Das Haus gefällt mir wirklich sehr gut,
sagte eine der Frauen.
Wir wollten auch schon lange ein neues haben. Und wenn einer so ein Haus hat wie das hier, da fühlt man sich wie im Himmel. Nur eins verstehe ich nicht. Seid mir nicht böse. Da, am ersten Fenster, der Fensterpfosten, der ist ganz schwarz und alt. Das sieht nicht so schön aus.
Ja, da,
sagt der Großvater langsam.
Da hatten wir kein Holz mehr und mussten ein Stück vom alten Haus nehmen.
Aber,
sagt die Frau,
es ist auch zu kurz. Und die Nachbarn hatten doch sicher ein besseres Stück Holz für euch.
Ja, das kann sein. Aber wir haben die Nachbarn nicht schon wieder stören wollen. Die hatten uns schon so oft geholfen mit Holz.
Hör mal, Großvater,
sagt der Vetter.
Das glaubst du doch alles selber nicht. Alle im Dorf sprechen über den Fensterpfosten da, aber keiner weiß etwas Genaues. Willst du uns nicht die Wahrheit sagen? Erzähl uns die Geschichte.
Aber der Großvater will nicht. Der Vetter, die anderen Männer und Frauen müssen ihn immer wieder bitten. Endlich sagt er ja.
Aber so eine Geschichte, da kann die Familie Schwierigkeiten im Dorf bekommen. Was ich euch jetzt erzähle, bleibt unter uns.
Kapitel 3 Großvater erzählt.
Oft sehe ich dies Holz an,
beginnt der Alte,
und denke, wie lang hier schon Menschen leben und wie die Ersten gekommen sind in dieses enge Tal und hier gelebt und gearbeitet haben, Generation auf Generation. Viel wissen wir nicht über diese Menschen. Nur eins wissen wir. Vor mehr als 600 Jahren hat es hier ein Schloss gegeben, wo heute das Spital ist. Und auch hier, wo wir jetzt sitzen, hat damals schon ein Haus gestanden. Aber die Bauern waren nicht frei wie heute, sondern gehörten zum Schloss und mussten Zins zahlen. Und für den Schlossherrn arbeiten mussten sie auch. Die Menschen waren nicht gleich damals, sondern die einen waren die Herren und die anderen mussten ihnen dienen. Und unsere Bauern hatten es viel schlechter als die Menschen von anderen Schlössern. Das Schloss bei uns hier gehörte einem Ritterorden und die Herren wechselten oft. Bald kam einer aus Sachsen, bald einer aus Schwaben, und jeder brachte seine Regeln und Bräuche mit. Diese Herren vom deutschen Ritterorden, so hieß er, taten, was sie wollten. Der schlimmste von allen, aber soll unser Herr Hans von Stoffeln gewesen sein. Dieser Hans von Stoffeln ließ sich ein neues Schloss bauen. Zur Arbeit am neuen Schloss rief er die Bauern zusammen, und es musste schnell gehen. Für ihre Felder und Höfe hatten sie keine Zeit mehr. Alle mussten beim Bau des Schlosses mithelfen. Und seinen Zins wollte er auch. Wenn einer zu müde war, ließ der Herr ihn schlagen. Wenn andere Ritter zu Besuch kamen, gab es noch mehr Schläge, denn die Herren wollten ihren Spaß. Als das Schloss endlich fertig war, dachten die Bauern, sie hätten wieder Zeit für ihre Felder und Höfe. Ihre Frauen und Kinder hatten gehungert. Die Felder sahen schlimm aus. Es war viel zu tun. Aber es war Frühling, es blieb ihnen noch ein ganzer Sommer. Doch wenige Tage später ließ der Herr wieder alle Bauern zum Schloss rufen.
Was will er schon wieder?
Fragten sie sich.
Sicher nichts Gutes,
sagten die einen.
Vielleicht will er den Schlossneubau feiern und will uns danken. Vielleicht bekommen wir ein Geschenk.
Am Abend waren sie pünktlich am Schloss. Sie hatten Angst. Lange ließ sie der Herr vor der Tür warten. Seine Knechte lachten über die dummen Bauern. Endlich durften die Bauern ins Schloss. In der Mitte des Saals sahen sie viele Ritter um einen großen Tisch sitzen. Am Kopfende der von Stoffeln, ein großer wilder Mann mit stechenden Augen und einem Bart. Zu Füßen der Ritter saßen die großen Jagdhunde des Herrn. Sie sprangen auf und bellten. Die Bauern hatten Angst. Die Ritter lachten.
»Das Schloss ist fertig«,
sagte der Schlossherr sehr laut.
»Aber eins fehlt. Der Sommer kommt und es wird heiß. Soll ich da in der Sonne spazieren gehen? Es gibt hier keinen Schattengang. Den sollt ihr mir pflanzen. 100 große, dicke Bäume hüllt ihr mir vom Münneberg und pflanzt sie hier oben auf den Schlossberg. Verstanden? Und jetzt geht. Unten steht etwas zu essen und zu trinken für euch. Morgen fangt ihr mit der Arbeit an.«
»Essen und trinken? Für die Bauern?« Einer der Bauern begann zu sprechen. Er erzählte von Frau und Kindern, von der Arbeit auf den Feldern und vom Hunger. Und er bat den Herrn, den Schattengang im Winter pflanzen zu dürfen. Da wurde der Kopf des Ritters größer und größer. Ganz rot wurde er.
»Das habe ich gern. Ihr habt Frau und Kind, Haus und Hof und seid doch nie zufrieden. Ich sage euch, wenn in einem Monat nicht die 100 Bäume am Weg stehen, lasse ich euch totschlagen, alle zusammen.«
Keiner der Bauern sagte mir etwas. An Essen und Trinken dachten sie nicht. Schnell liefen sie aus dem Schloss den Berg hinunter. Von oben hörten sie das Lachen der Ritter und der Knechte und das Bellen der Hunde.
Kapitel 4 Der Grüne.
Am Fuße des Schlossbergs angekommen, setzen sich die Männer an den Weg. Sie weinen. Was sollen sie nur tun? Einen Aufstand versuchen? Sie sind müde und hungrig und haben keine Kraft mehr. Wie soll es weitergehen? Über 3 Stunden brauchen sie vom Münneberg zum Schloss. Über einen wilden Weg müssen sie Bäume den Schlossberg hinaufbringen. 100 Stück in einem Monat. Den ersten und den zweiten Tag 3, den dritten Tag 4 Bäume über den langen und schlechten Weg mit ihrem müden Vieh. Und das im Mai, dem Monat, in dem der Bauer arbeiten muss auf allen Feldern, Tag und Nacht, wenn er im Winter nicht hungern will. Sie sagen nichts mehr. Sie weinen und keiner von ihnen will nach Hause gehen. Da steht plötzlich ein Mann vor ihnen, groß und dünn. Grün ist seine Jacke. Im schwarzen Gesicht trägt er einen roten Bart. Wer ist das? Woher kommt er?
»Nun«,
fragt er,
»was gibt es, ihr guten Leute? Ihr sitzt da und weint wie die Kinder. Warum?«
Zweimal fragt er das, und beide Male antwortet ihm keiner. Da wird sein Gesicht noch schwärzer und das Bärtchen noch röter.
»Aber ihr guten Leute, was hilft euch das Weinen? Vielleicht gibt es da jemanden, der euch helfen kann. Aber dann müsst ihr schon sagen, was los ist.«
Einer der Männer, der älteste von ihnen, antwortet:
»Uns kann keiner mehr helfen, guter Mann.«
»Ich verstehe euch«,
sagt der Fremde.
»Wer immer nur Schläge bekommt, der weint. Was zu viel ist, ist zu viel. Aber vielleicht kann ich doch etwas für euch tun. Ich habe da einen Pferdewagen.«
»Also gut.«
Der Alte erzählt dem Fremden alles.
»Was sollen wir tun?«
»Tod den Tyrannen!«
ruft der Fremde und sieht zum Schloss hinauf.
»Aber euch will ich gerne helfen. Die 100 Bäume? Mit meiner Hilfe geht das schnell und ihr könnt bald zurück auf eure Felder. Nur...«
»Ja, nun sag schon.«
»Umsonst kann ich das nicht machen.«
»Das ist nur natürlich«,
antwortet der Alte.
»Was willst du für deine Hilfe haben?«
Der Fremde lachte leise.
»Nicht viel. Nicht mehr als ein ungetauftes Kind.«
»Was? Ein Kind? Das kann nicht sein.«
Die Männer springen auf und laufen weg, so schnell es geht. Der Fremde aber lacht weiter.
»Geht zu euren Frauen«,
ruft er.
»Die haben nicht so viel Angst. In 3 Nächten komme ich wieder. Wir treffen uns hier.«
Blass kommen die Männer nach Hause. Auf die Fragen ihrer Frauen antworten sie nicht. Erst später erzählen sie ihnen vom Grünen und von seinem Vorschlag. Angst geht im Dorf um, von Haus zu Haus. Männer und Frauen schreien und weinen.
Der Teufel! Vielleicht kommt er mein Kind holen!
Eine Frau weint nicht. Es ist Christine. Sie kommt nicht von hier. Aus Lindau ist die, sagt man. Schwarze Augen hat die und keine Angst. Vor keinem Menschen und auch vor Gott nicht.
Gegen den Ritter habt ihr nichts getan. Jetzt lauft ihr vor einem Mann weg, der grün angezogen ist. Was für Männer! Warum habt ihr dem Grünen nicht ins Gesicht gelacht? Warum habt ihr ihm kein anderes Angebot gemacht? Der Teufel, der Teufel! Den Ritter vom Schloss soll er holen!
Gott spricht diese Frau gegen ihren Mann und gegen alle anderen Männer im Dorf. Am nächsten Tag sitzen die Männer im Wirtshaus zusammen. Sollen sie noch einmal mit dem Ritter sprechen? Ist es vielleicht besser, Frauen und Kinder zu ihm zu schicken? Sollen sie Messen lesen lassen und Gott um Hilfe bitten?
Wir teilen uns die Arbeit,
schlägt einer vor.
Die eine Hälfte arbeitet auf dem Feld, die anderen bringt die Bäume auf den Schlossberg. Das wollen wir tun.
Vom Grünen sprechen sie kein Wort mehr.
Kapitel 5 Der Pakt.
Am 1. Mai, sehr früh morgens, beginnen sie mit der Arbeit. Es geht nur langsam voran. Sie müssen vorsichtig sein mit den Bäumen. Mit 3 Bäumen auf 3 Wagen fahren sie los. Am Mittag sind sie noch immer auf dem Münneberg. Der Weg ist schlecht. Ein Wagen bricht und sie müssen ihn reparieren. Die Tiere sind müde und können nicht weiter. Die Männer müssen andere aus den Ställen holen. Erst am nächsten Morgen kommen sie am Fuße des Schlossbergs an. Am zweiten Tag geht es noch schlechter. Und noch steht kein Baum oben auf dem Schlossberg. Der von Stoffeln ist böse. Die anderen Ritter lachen über ihn, über sein neues Schloss oben auf dem Berg, über seine müden Bauern und seinen Schattengang. Die Ritter lachen und die Bauern weinen. Es ist schon wieder Nacht, es donnert und blitzt, das erste Gewitter des Jahres. Die Männer sitzen am Weg. Hier haben sie schon einmal gesessen, vor 3 Tagen. Sie warten auf die Wagen mit den nächsten Bäumen. Da kommt eine Frau. Es ist Christine, die Lindauerin. Sie ist nicht die Frau, die gern zu Hause bleibt. Sie will wissen, was in der Welt vor sich geht.
Wie viel habt ihr denn heute geschafft?
Fragt sie. Sie bekommt keine Antwort. Nur einer, ein Knecht, den das alles nicht interessiert, wenn er nur sein Geld bekommt und täglich sein Essen, der sagt ihr, wie es steht.
Noch keinen Baum haben sie gepflanzt. Nichts geht, wie es soll.
Da wird Christine böse.
Was sind denn das für Geschichten? Da sitzt ihr wieder am Wegrand und heult wie kleine Mädchen. Der Ritter hat recht. Ihr habt nichts Besseres verdient. Aber denkt wenigstens an eure Frauen und Kinder. Tut etwas. So geht es nicht weiter.
Gut gesprochen.
Hören sie plötzlich einen Mann sagen. Er steht hinter Christine. Es ist der Grüne. Er lächelt. Die Männer springen auf und laufen weg. Nur Christine, die Lindauerin, bleibt stehen. Sie kann nicht anders. Sie muss das schwarze Gesicht und den roten Bart ansehen. Der Fremde lächelt sie an und nimmt ihre Hand.
So eine hübsche junge Frau habe ich aber schon lange nicht mehr gesehen,
sagt der Fremde.
Da lacht das Herz. Und Angst hat sie auch nicht. Die gefallen mir am besten, die stehen bleiben, wenn die Männer weglaufen.
So böse ist er doch gar nicht,
denkt Christine.
Ich muss nur nett zu ihm sein. Dann macht er, was ich will. Am Ende ist er doch nur ein Mann, wie alle anderen auch.
Warum haben die Männer nur so viel Angst vor mir?
Spricht der Grüne weiter.
Ich will doch nur ihr Bestes. Aber wenn die Leute nicht nett zu mir sind, bin ich es natürlich auch nicht.
Warum bittest du die Leute auch um ein Kind?
Antwortet Christine.
Du kannst dich doch auch anders bezahlen lassen.
Das war schon immer mein Lohn,
erwidert er leise.
Ein Kind. Und? So ein kleines Kind, mit dem noch niemand Arbeit und keiner Freude gehabt hat. Wer fragt denn nach so einem Kind? Für mich aber ist es genau das Richtige. Getauft braucht es nicht zu sein, das verstehst du doch.
Christine versteht, dass es ein Kind sein muss. Nichts anderes nimmt er an. Da hilft nichts. Aber sie versucht es noch einmal.
Du willst etwas verdienen, und da hast du recht. Aber was wir nicht haben, können wir dir nicht geben. In keinem Haus gibt es im Moment ein ungetauftes Kind. Und im nächsten Monat, soviel ich weiß, kommt auch keins. Die Bäume müssen aber schon Ende des Monats oben stehen. Willst du nicht doch lieber etwas anderes?
Da lacht er freundlich, der Grüne, und sagt,
ich will das Kind ja nicht jetzt. Versprecht mir nur, dass ich das nächste Kind bekomme, das geboren wird. Mehr will ich nicht, nur ein Versprechen.
Das gefällt Christine, ein Versprechen. Wenn die Bäume gepflanzt sind, bekommt er gar nichts von uns. Dann lassen wir Messen lesen und lachen über den Grünen. Sie sagt,
ich danke dir. Ich will mit den Männern über alles sprechen.
Keine Zeit, junge Frau. 3 Nächte habe ich euch gegeben zum Nachdenken. Ich habe viel zu tun. Ich kann nicht mehr warten. Ja oder nein?
Nur 1 Stunde. Dann komme ich wieder.
Jetzt nimmt sie seine Hand und lächelt ihn an. Seine Antwort ist kurz und klar.
Jetzt oder nie. Versprecht mir dieses eine Kind. Dann bringt ihr jeden Tag die Bäume nur noch bis zum Platz hinter der Kirche und den Rest mache ich. Nun, schöne Frau?
Warum sind nur die Männer geflohen? Wie immer, sie ist ganz allein hier mit dem Fremden.
Ich kann vieles versprechen,
sagt sie.
Aber was mache ich, wenn die Männer dann nicht wollen?
Du tust einfach, was du kannst.
Jetzt hat auch Christine Angst. Soll sie den Pakt mit den Fremden schließen? Sie ganz allein? Muss sie jetzt mit Blut ein Stück Papier unterschreiben?
Eine Unterschrift,
lacht der Fremde.
Einen Kuss nur, schöne Frau. Mehr will ich nicht.
Christine steht still. Sie möchte weglaufen, aber sie kann nicht. Der Grüne spitzt seinen Mund und küsst sie auf die Wange. Wie ein Feuer ist das, wie ein Blitz. Hört sie es donnern? Der Grüne ist weg. Christine ist allein. Was ist das an ihrer Wange? Es geht nicht weg. Sie versucht es mit Wasser. Nichts zu machen. Sie läuft ins Dorf so schnell sie kann.
Kapitel 6. Stürmische Nacht, sonniger Tag.
Es gibt Sturm in dieser Nacht. Es blitzt und donnert. In solchen Nächten bleibt der Bauer auf seinem Hof. Heute ist es anders. Die Angst vor dem Gewitter ist groß, aber die Angst vor dem Ritter und dem Teufel ist noch größer. In einem Haus mitten im Dorf treffen sich alle, Männer und Frauen. Die Männer, die den Grünen gesehen haben, erzählen alles. Wind und Donner werden immer lauter. Alle sitzen ums Feuer. Sie wissen nicht weiter, was sollen sie tun? Und schon beginnt einer laut nachzudenken.
Ein Kind,
sagt er.
Was ist denn ein ungetauftes Kind, wenn unser aller Leben auf dem Spiel steht?
Andere fragen weiter nach dem Grünen und wollen wissen, was er gesagt hat, Wort für Wort. Warum sind die Männer weggelaufen? Warum haben sie nicht noch einmal mit ihm gesprochen?
Wir konnten nicht anders,
erklären die Männer.
Der rote Bart, das schwarze Gesicht, das teuflische Lachen, das ist zu viel für einen Menschen.
In diesem Moment geht die Tür mit einem Schlag auf. Christine steht da. Ihre Haare sind nass, ihre Augen noch schwärzer als sonst.
Christine, da bist du ja endlich. Wir haben uns Sorgen gemacht.
Sorgen habt ihr euch gemacht. Erst seid ihr weggelaufen. Schöne Männer seid ihr. Da steht ein Fremder und schon seid ihr weg. Und mich lasst ihr alleine. Keiner fragt mehr nach mir. Sorgen.
Nun sag schon. Was hat er mit dir?
Alle kommen ganz nah heran. Den Grünen, sie hat ihn gesehen. Sie ist bei ihm geblieben. Sie. Christine will nichts erzählen, nicht sofort.
Ja, Jetzt seid ihr nett zu mir, wie? Bin ich jetzt nicht mehr die Lindauerin? Ich allein hatte keine Angst und bin nicht weggelaufen. Die Fremde habt ihr mich genannt, noch gestern. Und jetzt wisst ihr ohne mich nicht weiter. Aber ich sage euch nichts. Es dankt mir doch keiner.
Die anderen knien vor ihr und bitten sie immer wieder.
Nun sag doch, Christine.
Nach langen Minuten beginnt sie zu sprechen, was der Fremde, was sie gesagt hat.
Ja, er will sein ungetauftes Kind. Da ist nichts zu machen. Aber das Wichtigste ist doch, dass die Bäume oben auf dem Berg stehen. Bekommt eine von euch in diesem Monat ein Kind? Nein. Später sehen wir weiter.
Das gefällt allen.
Ja, ja, später.
Und dann können wir auch noch den Priester um Hilfe bitten.
Wenn nur erstmal die Bäume auf dem Schlossberg stehen.
Dann sehen wir weiter.
Um Sturm der Nacht ist am Morgen nichts mehr zu sehen. Die Sonne scheint. Die Männer machen sich an die Arbeit. Jetzt geht alles leichter. Auch der Transport vom Münneberg. Erst wenn sie mit den Wagen in die Nähe der Kirche kommen, wird es wieder schwerer. Hinter der Kirche geht es dann wieder. 6 Bäume legen sie an diesem Tag auf den Platz. 6 Bäume stehen am nächsten Morgen auf dem Schlossberg. Und niemand hat etwas gehört oder gesehen. Wie haben die Bauern das gemacht? Fragen sich die Ritter. Aber von Stoffeln will es nicht wissen. Er hat nachgedacht. Die Idee mit dem Schattengang war nicht gut, das weiß er jetzt selbst. Wenn er die Bauern nicht auf ihren Feldern arbeiten lässt, dann bekommt er auch keine Zinsen mehr. Wenn den Bauern die Arbeit leicht von der Hand geht, ist das nur gut für ihn. Wie sie das machen? Ob so ein Bauer in den Himmel kommt oder in die Hölle, das interessiert Herr von Stoffeln nicht. Seine Ritter wollen es doch wissen. Sie wollen sehen, wer da nachts die Bäume auf den Berg bringt. Sie warten nachts am Schlossberg. Am Morgen findet man sie halbtot am Weg liegen. Einen Ritter wollen sie gesehen haben, einen roten Ritter, mehr wissen sie nicht. Nach 3 Wochen stehen 90 Bäume oben. Die Bauern haben immer noch Angst. Sie wollen dem Grünen ja das Kind nicht geben. Stellt er alle 100 Bäume auf oder will er doch noch ein Pfand? In der letzten Nacht des Monats Mai schlafen die Leute im Dorf nur wenig. Schon am frühen Morgen sind sie auf den Beinen. Und wirklich, alle 100 Bäume stehen auf dem Schlossberg. Die Bauern gehen zum Schlossherrn und sagen es ihm.
Macht, dass ihr nach Hause kommt,
ist seine Antwort. Er will die Bäume nicht sehen.
Kapitel 7. Kein Kind für den Teufel.
Ein großes Essen im Dorf. Fleisch und Kuchen. Alles, was sie noch haben, das essen sie auf. Doch schon am nächsten Tag beginnt man sich Sorgen zu machen. Eine junge Frau erwartet ein Kind. Was sollen sie tun? Die junge Frau hat Angst. Aber sie hat eine Idee. Sie will den Priester ins Haus rufen. Dann kann er das Kind sofort taufen und der Teufel bekommt es nicht. Nur muss jemand dem Priester erklären, was geschehen ist. Einen Pakt mit dem Teufel. Wer soll es ihm sagen und wie? Die junge Frau geht selbst zu ihm. Er kann es erst nicht glauben. Doch dann sagt er nur noch,
wir dürfen keine Zeit verlieren.
Er geht erst um das Haus der jungen Frau herum, dann in das Haus und segnet jedes Zimmer mit Weihwasser. Als das Kind zur Welt kommt, ist alles ruhig. Der Priester kann es taufen. Es hat geklappt.
Von uns bekommt er kein Kind, der Teufel,
denken die Leute aus dem Dorf. Es gibt ein großes Fest, Essen und Trinken, Gelächter und Musik. Wir sind frei, denken sie.
Seid vorsichtig,
sagt der Priester.
Der Teufel ist nicht dumm. Betet und fastet lieber.
Beim Festessen ist auch Christine dabei, wie schon bei der Geburt und der Taufe des Kindes.
Warum nicht?
Hat sie gedacht. Doch hat sie Schmerzen, da wo der Grüne sie geküsst hat. Immer wieder geht sie mit der Hand an ihre Wange. Aber da ist nichts, nur der Schmerz bleibt. Sie fragt die anderen.
Ist da was an meiner Wange? Siehst du was?
Aber keiner sieht etwas. Alle essen und trinken weiter. Sie wollen nichts mehr von Christines Wange wissen. Es ist schon früh am Morgen, als eine alte Frau sagt.
Ja, Christine, da ist ein ganz kleiner schwarzer Punkt. Aber der geht sicher schnell wieder weg.
Doch der kleine Punkt geht nicht weg. Er wird immer größer. Die Leute fragen schon.
Was hast du da auf der Wange, Christine?
Nichts,
antwortet sie. Aber sie macht sich Sorgen. Der Punkt ist da, wo der Fremde sie geküsst hat. Und der Punkt wächst, Tag für Tag. Christine isst nichts mehr. An Schlaf ist nicht zu denken. Sie läuft im Dorf von Haus zu Haus, läuft vom Marktplatz zur Kirche und wieder zurück. Es gibt keine Hilfe. Um den Punkt herum sieht man jetzt kleine Linien. Er wird auch langsam dicker. Der Schmerz wird stärker. Was soll sie nur tun? Keiner kann ihr helfen. Sie hört, dass eine andere Frau ein Kind erwartet. Die Leute haben keine Angst.
Wir rufen den Priester,
sagen sie.
Dann kann der Grüne nichts machen.
Christine hat Angst. Immer größer wird der Punkt. Kleine Haare wachsen auf den schwarzen Linien. Linien? Es sind Beine. Man kann sie schon sehen. Der Punkt sieht jetzt aus wie ein Kopf. Christine trägt eine Spinne im Gesicht, eine schwarze Spinne.
Der Teufel will sein Kind,
sagt sie. Niemand will es hören. Die Leute gehen ihr aus dem Weg.
Ein Kind? Das hat sie ihm versprochen, nicht wir. Soll sie doch selbst sehen.
Auch ihr Mann will nicht in ihrer Nähe bleiben. Der Tag der Geburt des Kindes kommt. Christine hat Schmerzen in den Beinen, in den Armen. Die Wange brennt wie noch nie. Die Spinne wird größer und dicker. Schwarz sitzt sie da, mitten in Christines Gesicht. Zwischen den schwarzen Haaren sieht man zwei weiße Augen. Ein Kind. Christine läuft zum Haus der Mutter. Männer stehen vor der Tür. Sie läuft weg. Wo ist der Priester? Noch nicht da. Christine sucht ihn im Dorf. Er kommt erst spät. Er hat Kranke besuchen müssen. Im Nachbardorf. Kommt er zur rechten Zeit? Christine sieht ihn. Läuft zu ihm, geht vor ihm auf die Knie.
Er will doch nur ein Kind. Geht nicht,
sagt sie. Sie hält ihn an den Beinen. Sie bittet ihn.
Wartet doch. Lass das Kind. Tauft es nicht. Der Grüne muss es bekommen.
Der Priester schlägt ein Kreuz, geht weiter. Er muss das Kind taufen. Er kommt im letzten Moment ins Haus.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Christine will auch ins Haus. Die Männer vor der Tür halten sie zurück. Sturm kommt. Ein Blitz schlägt ein. Christine spricht nicht mehr wie ein Mensch. Sie schreit wie ein krankes Tier. Die Leute im Haus hören sie nicht. Der Priester tauft das Kind. Christine läuft um das Haus. Sie fällt hin. Sie liegt da und schreit. Aber was ist das, dieser Schmerz? Ein Feuer auf ihrer Wange läuft über ihre Arme, über ihre Beine. Es sind kleine schwarze Spinnen, viele kleine schwarze Spinnen. Die Spinne in ihrem Gesicht aber wird ganz klein, wird wieder zu einem schwarzen Punkt. Christine steht langsam auf und geht nach Hause. Schwach ist sie wie eine Frau, die ein Kind bekommen hat. Sie will nach Hause, sie will schlafen.
Kapitel 8: Schwarze Spinnen.
Im Hause feiern die Leute. Sie singen und lachen laut.
Die schöne Frau.
Sie hören nicht, wie die Kühe im Stall brüllen. Nach Stunden geht endlich einer raus, um nach den Tieren zu sehen. Zu spät. Die schönste Kuh ist tot, die anderen brüllen. Was haben sie? Man versucht ihnen zu helfen, doch eine nach der anderen fällt tot zu Boden. Jetzt hört man das Vieh auch in allen anderen Stellen des Dorfes brüllen. Die Kühe, die Rinder, die Schweine sterben. eins nach dem anderen sterben alle Tiere. Erst am nächsten Morgen sehen die Menschen zahllose schwarze Spinnen zwischen den toten Tieren herumlaufen. Das Schreien der Tiere hört auch Herr von Stoveln auf seinem Schloss. Schafhirten kommen und erzählen, wie ihre Tiere auf der Weide gestorben sind und wie alles voll von schwarzen Spinnen war. Und auch den Rest erzählt man ihm vom Pakt mit den Grünen, vom Plan der Bauern, von der Spinne im Gesicht der Lindauerin. Von Stoveln ist außer sich. Er reitet ins Dorf und schreit die Leute an.
Das ist mein Land! Alle Tiere sind tot! Wie wollt ihr jetzt euren Zins bezahlen? Das war euer Pakt. Gebt dem Teufel, was er haben will. Sonst zerstört er noch alles hier.
Die meisten glauben jetzt auch, dass der Teufel die Spinnen schickt. Nun haben sie wieder Angst vor ihm. Und Angst haben sie auch vor Herrn von Stoveln.
Die Christine weiß mehr,
sagen sie.
Mit der müssen wir sprechen.
Als sie vor ihnen steht, hat sie schon wieder einen großen schwarzen Punkt im Gesicht. Nur die Männer sind gekommen. Jetzt erzählt sie ihnen alles, wie der Grüne ihr einen Kuss auf die Wange gegeben hat als Pfand und wie an demselben Punkt die Spinne gewachsen ist, von dem Tag an, als sie das erste Kind getauft haben.
Jetzt wächst sie wieder. Das nächste Kind müsst ihr dem Grünen geben, sonst kommen die Spinnen wieder.
Die Männer sagen nichts mehr. Sie finden keine Worte. Angst steht in ihren Gesichtern geschrieben. Sie denken, was Christine denkt, aber keiner will es sagen. Nur einer steht auf und schreit.
Es ist Christines Pakt. Schlagen wir sie tot. Dann wächst keine Spinne mehr. Und der Grüne kann sie mitnehmen, wenn er will.
Christine lacht laut.
Er will nicht mich. Er will ein ungetauftes Kind. Und wenn die Spinne nicht in meinem Gesicht wächst, wächst sie in der Hand des Mannes, der mich totgeschlagen hat.
Wir müssen...
sagte einer, aber es spricht nicht weiter.
Wer soll es tun?
Keine Antwort.
Ihr Männer. Ich will es tun,
sagt Christine da.
Ich bringe ihm das Kind an den Platz, wo ihr jeden Abend die Bäume abgelegt habt.
Die Männer gehen nach Hause. Alle wissen, wer das nächste Kind bekommt. Die zukünftige Mutter hat Angst. Etwas ist nicht in Ordnung. Was, kann sie nicht sagen. Aber niemand spricht mehr über die Spinnen und den Grünen. Sehen die Leute sie seltsam an? Sie betet. Ihr Mann Hans interessiert sich wenig für sie. Täglich spricht er über seine toten Kühe, nie über das Kind, das sie erwartet. Die Spinnen sind noch da. Manchmal sieht man nichts von ihnen, dann denken die Leute wieder, sie brauchen dem Teufel kein Kind zu geben. Aber da sterben schon wieder Kühe und Schafe auf den Weiden. Die Bauern haben keine Wahl, sie müssen es tun, aber der Vater. Sie wollen Hans nicht töten. Er ist einer von ihnen. Sie sprechen mit dem Mann. Hans will nichts von der Geschichte wissen. Er will seiner Frau helfen und dem Kind will den Priester holen.
Ich kann ja etwas langsamer zur Kirche gehen. Und was ihr in dieser Zeit tut, das will ich nicht wissen. Dann lasse ich Messen lesen, auch für das Kind. Vielleicht nimmt Gott es dem Teufel wieder ab.
Kapitel 9. Im letzten Moment.
Die junge Frau sitzt zu Hause und betet. Es ist Erntezeit. Wer arbeiten kann, ist auf dem Feld. Die Sonne scheint und die Bauern müssen schnell die Ernte einfahren. Nachmittags bekommt die junge Frau zu Hause die ersten Wehen. Nur ihr kleiner Sohn ist bei ihr. Er hat gerade erst laufen gelernt, aber ihn muss sie aufs Feld schicken.
Hol deinen Vater und die Großmutter,
bittet sie ihn. Es ist nicht leicht für ihn. Er läuft, er fällt hin, steht wieder auf. Die Mutter hat Angst, er muss ihr helfen. Er läuft weiter. Die Großmutter kommt sofort. Der Vater lässt auf sich warten. Erst lädt er noch einen Wagen ab, dann macht er sich langsam auf den Weg zur Kirche. Christine steht auf dem Feld und sieht Hans nach Hause gehen. Die Spinne schmerzt nicht mehr.
Wir haben Zeit,
denkt sie und arbeitet weiter. Erst gegen Abend, ein Gewitter naht, geht auch sie zum Haus der jungen Mutter. Sie grüßt die anderen mit einem Kopfnicken. Alle wissen, was das heißt. Im Haus liegt die junge Frau in den Wehen. Sie weint vor Angst und vor Schmerzen. Die Tür ist zu. Die Großmutter hat Möbel vor die Tür gestellt. Niemand soll ins Zimmer. Vor dem Haus stehen jetzt Leute. Die Großmutter kann sie hören. Sie sprechen leise miteinander. Christine ist unter ihnen. Nur der Priester kommt noch immer nicht. Christine steht vor der Tür. Sie wartet. Da hört sie ein Kind weinen, ganz leise. Es ist geboren. Die Tür fliegt auf. Christine läuft zum Bett. Die Großmutter fällt zu Boden. Die junge Frau ist schwach und müde. Schon hält Christine das Kind in den Händen. Die Mutter schreit.
Oh Gott, nein, 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 nicht mein Kind!
Christine läuft aus dem Haus.
Endlich habe ich es. Ich bringe es ihm.
Es blitzt und donnert.
Ich komme,
ruft sie. Wo ist der Vater des Kindes? Langsam, sehr langsam ist er den Weg gegangen. War immer wieder stehen geblieben, hat jeden Vogel angesehen und die Fische im Bach auch. Dann hat er Angst bekommen, Angst vor Gott. Er ist schneller gegangen.
Es ist doch mein Kind,
hat er gedacht.
Meine Frau, die ich liebe.
Aber dann geht er wieder langsam. Jetzt hat er Angst vor den Menschen, vor dem Teufel oder vor den Spinnen. Als er zur Kirche kam, war es schon spät. Vor dem Haus steht der Priester. Es regnet, es blitzt und donnert. Von weitem sieht er Hans kommen und weiß, was zu tun ist.
Schnell, schnell,
sagt der Priester.
Ach,
sagt Hans.
Es dauert sicher noch. Wir haben Zeit.
Da schlägt ein Blitz ein, neben dem Haus. Sollen sie wirklich gehen bei diesem Gewitter? Der Priester hat keine Angst.
Das Donnern,
denkt er,
das ist heute Gottes Wort. Gehen wir, schnell!
Hans kommt langsam nach. Vor dem Dorf bleibt er stehen. Er hat etwas gesehen zwischen den Bäumen. Einen Mann mit rotem Bart. Und auf dem Weg, da läuft auch jemand. Eine Frau läuft so schnell es geht auf den Mann mit dem Bart zu. Sofort ist dem Priester alles klar.
Im Namen des Vaters!
Schreit er laut und stellt sich Christine in den Weg.
Im Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes!
Er spritzt Weihwasser auf sie und das Kind. Die Spinne in ihrem Gesicht wird ganz groß, die Beine werden länger, berühren das Gesicht des Kindes. Dann nimmt der Priester die Spinne mit der Hand und wirft sie auf den Boden. Dann nimmt er das Kind und läuft weg. Es ist weit, den Berg muss er hinauflaufen.
Das Kind musste seiner Mutter.
Er bringt es ins Haus, legt es der Mutter in die Arme. Das Kind stirbt wenig später. Das Gift der Spinne war zu stark. Aber der Teufel hat es nicht bekommen. Auch auf des Priesters Hand sieht man jetzt schwarze Punkte. Er hat Schmerzen, es brennt wie Feuer. Der Tod naht, er weiß es. Aber er kann noch nicht sterben, er muss zurück in seine Kirche. Er muss das Kreuz und das Weihwasser zurückbringen. Mitten auf dem Weg liegt Hans. Er ist tot. Auf seinem schwarzen Gesicht sitzt die schwarze Spinne. Sie sieht den Priester an. Er hält das Kreuz hoch. Weihwasser. Die Spinne läuft fort. Schnell kommt der Priester in seine Kirche. Die Schmerzen werden immer stärker. Am Altar sinkt er tot zu Boden. Und die Leute im Dorf? Sie fürchten Gottes Hand. Als das Gewitter vorbei ist, läuft die Neuigkeit von Haus zu Haus.
Der Priester hat das Kind zurückgebracht.
Hans und Christine?
Keiner weiß etwas. Niemand schläft in dieser Nacht.
Kapitel 10 Der Tod.
Am nächsten Morgen hört man vom toten Priester und vom toten Hans. Christine?
Die?
Weiß eine alte Frau.
Ist selbst eine schwarze Spinne geworden.
Die Sonne scheint. Es ist Erntetag. Aber keiner arbeitet. Alle stehen im Dorf zusammen und sprechen miteinander. Sie streiten, sie werden laut. Sie haben alle Angst. Da schreit einer von ihnen.
Au, mein Fuß!
Auf dem Fuß sitzt schwarz und groß die Spinne. Ruhig schaut sie von einem zum anderen. Der Fuß wird schon ganz schwarz. Der Mann schreit immer lauter. Er hat schreckliche Schmerzen. Die Leute laufen weg, aber die Spinne ist schneller. Dem einen springt sie auf den Fuß, den anderen beißt sie von hinten ins Bein. Ein Feuer läuft durch ihren Körper. Sie schreien, sie werden schwarz. Sie fallen um und bleiben liegen. Wer ins Haus zurückkommt, macht schnell Tür und Fenster zu. Es hilft nichts. Die Spinne ist mal hier, mal dort. Dann ist sie weg und einen Moment später sitzt sie wieder da. Mal ist sie unten im Tal, mal oben auf dem Berg. Beim Mittagessen sitzt sie unten am Tisch und läuft dann schnell allen über die Hände. Sie sitzt auf dem Kopf des Familienvaters. Im Schlaf fällt sie den Leuten ins Gesicht. Sie wartet im Wald und sitzt im Stall. Wer wach ist, sieht sie zu spät, und wer denkt, er ist in Sicherheit, hat die Spinne schon im Nacken. Das Kind in seinem Bettchen, der Mann auf dem Feld, der Alte in seinem Sessel, keiner ist sicher, niemals. Die Menschen sterben, einer nach dem anderen. Der Sterben ist schrecklicher als alles, was man bis heute kennt. Und noch schrecklicher als die Schmerzen und das Sterben ist die namenlose Angst vor der Spinne. Auch die Herren auf dem Schloss haben jetzt Angst. Kommt sie auch zu ihnen? Der Priester hat oft gesagt, Herr von Stoffeln soll den Bauern das Leben nicht so schwer machen.
Denkt an Gott, fürchtet die Hölle.
Sind doch nur Bauern,
hat er geantwortet. Jetzt denkt er, die anderen Ritter sind es gewesen, nicht er. Ein junger polnischer Ritter lacht über die Geschichte.
Haben die Herren Ritter jetzt Angst vor einer Spinne? Ich mache das schon.
Er reitet allein aus dem Schloss, er will die Spinne töten. Die Hunde nimmt er mit. Plötzlich im Wald angekommen, fliehen die Hunde.
Was ist denn das?
Fragt der Ritter.
Was haben die Tiere?
Er sieht nichts. Er reitet auf eine Gruppe von Leuten zu. Die schreien laut und laufen auch weg. Der Ritter reitet weiter. Die Spinne sitzt auf seinem Helm. Immer wieder reitet er auf Menschen zu, die er im Wald sieht, auf dem Feld, und alle laufen vor ihm weg. Er wird immer böser. Er reitet durchs Tal, reitet auf den Berg. Dann fällt er mit seinem Pferd in den Bach. Er ist tot. Durch den Helm hat ihn die Spinne in den Kopf gebissen. Die vom Schloss lassen einen Priester holen, der soll ihnen helfen. Aber es ist einer, der gern trinkt und isst und viel redet, ganz wie die Ritter. Abends sitzt man wieder bei Tisch und denkt nicht mehr an die Spinne. Da ist plötzlich alles still. Nur Herr von Stoffeln spricht weiter. Die Spinne, die kann er nicht sehen. Die sitzt auf seinem Kopf. Ein Feuer, ein Schmerz. Er fährt sich mit der Hand an den Kopf. Zu spät. Das Tier läuft schon allen anderen über die Gesichter. Einer nach dem anderen schreit laut. Dann sind sie alle tot. Die Ritter und der Priester. Viele Bauern wollen nicht mehr im Tal bleiben. Sie packen ihre Möbel zusammen und machen sich auf den Weg in ein anderes Tal oder oben auf die Berge. Alle liegen sie am nächsten Morgen tot am Weg. Die Spinne wird immer boshafter. Sie sitzt vor dem Menschen auf dem Feld und sieht ihn an. Er läuft dann weg. Doch wenn er stehen bleibt, sitzt das Tier wieder vor ihm. So geht es lange. Und wenn er nicht mehr weglaufen kann, dann kommt die Spinne mit ihren langen, schwarzen Beinen langsam auf ihn zu. Das ist dann sein Tod. Man versucht vieles, Steine, Feuer, Messer, nichts hilft gegen die Spinne.
Kapitel 11. Das Ende?
Nur in ein Haus kommt die Spinne nicht, da wo Christine das Kind geholt hat. Dort lebt die junge Mutter mit ihrem kleinen Sohn, der kleinen Tochter und der Großmutter. Bis jetzt ist die Spinne nicht bei ihnen gewesen. Kommt sie noch? Sieht sie nicht manchmal nachts durchs Fenster in die Küche? Die vier beten und bitten Gott um Hilfe. Langsam wird der Mutter klar. Wenn jemand die Spinne in die Hand nimmt und festhält, kann er vielleicht etwas gegen sie tun. Schon oft hat die Frau gehört, dass man Dämonen und Geister eingesperrt hat.
Man muss sie in ein Loch stecken,
erklärte der Großmutter.
Und das Loch gut zumachen, dann kann sie nicht mehr raus.
Sie macht ein Loch in einen Fensterpfosten und holt ein kleines Stück Holz. Damit will sie das Loch verschließen. Sie holt Weihwasser aus der Kirche und spritzt es auf den Pfosten. Einen Hammer legt sie daneben. Dann betet sie und wartet.
Lieber Gott, mach, dass es uns gut geht. Steh uns bei, dass die Spinne nicht mehr kommt und dass es besser wird.
Früher oder später kommt die Spinne auch zu ihr. Das ist sicher. Eines Nachts sieht sie den Priester im Traum, der für sie und ihr Kind gestorben ist.
Wach auf,
ruft er.
Sie ist da.
Dreimal ruft er das, dann öffnet sie endlich die Augen. Da sieht sie die Spinne auf dem Bett ihres Sohnes. Sie bittet Gott um Hilfe und ergreift schnell die Spinne. Feuer durchläuft Hand und Arm. Der Schmerz ist schrecklich, aber sie denkt an Gott und an ihre Kinder. Sie steht auf und geht ans Fenster, die Spinne in der Hand. Unter Todesschmerzen drückt sie das Tier mit der einen Hand ins Loch, mit der anderen drückt sie das Stück Holz darauf und schlägt es mit dem Hammer fest. Die Spinne kann nicht mehr raus. Die Mutter freut sich noch, ihre Kinder sind in Sicherheit. Dann stirbt sie, wie so viele vor ihr. Seit dieser Nacht hat niemand mehr die Spinne gesehen, denn sie sitzt in ihrem Loch.
Die Erzählung des Großvaters ist zu Ende. Keiner sagt ein Wort. Da springt die Patin auf.
In dem schwarzen Pfosten da sitzt...
fragt sie. Heute Morgen noch hat sie dort gesessen. Da ist doch etwas in ihrem Rücken. Wie Feuer? Sie fährt mit der Hand an ihrem Rücken auf und ab. Die Großmutter kommt.
Wo bleibt ihr denn?
Ruft sie.
Das Essen wird kalt. Zu Tisch.
Die Leute folgen ihr, aber nur langsam. Erst soll der Großvater ins Haus gehen. Dieses Haus macht jetzt allen Angst. Im Haus ist es hell und freundlich. Weinflaschen stehen dort auf dem Tisch. Schinken und Braten. Züpfen gibt es dazu. Kuchen und Tee. Schön ist der Tisch gedeckt. Aber die Gäste sehen in die Ecken und unter den Tisch. Sitzt sie nicht da und wartet? Niemand will am Kopfende des Tisches sitzen. Und als der Vater des neugeborenen Kindes die junge Patin am Arm nimmt und ihr sagt, sie soll doch bitte den Anfang machen, sagt sie laut.
Nie, nie im Leben setze ich mich ans Kopfende, an die Wand da, wo das Fenster ist. Da habe ich sie im Rücken, die Spinne. Nie wieder!
Was erzählst du auch dieser alten Geschichten?
Sagt die Großmutter zum Großvater.
Das gibt nur Ärger. Und die Kinder in der Schule müssen sich dann sagen lassen, hier im Haus...
Aber es ist doch die Wahrheit,
antwortet der Großvater.
Was ist denn schlecht an der Wahrheit? Seht, da vors Fenster setze ich mich jetzt, wie ich es schon an 1000 Tagen getan habe. Angst braucht man da nicht zu haben. Nur wenn mir böse Gedanken gekommen sind... Dann habe ich etwas hinter mir gehört, ein Schnurren, wie von einer Katze, der es gut geht.
Jetzt setzen sich alle hin. Jeder bekommt ein Stück Braten, einen Schluck Tee oder ein Glas Wein. Man isst und trinkt. Dann ist es wieder still. Immer noch denken alle an die Spinne. Da schreit plötzlich die Patin laut auf. Eine Fliege ist über den Fensterpfosten gelaufen. Sie dachte, sie sieht die schwarzen, haarigen Beine der Spinne aus dem Loch kommen. Jemand lacht, aber die meisten sind still.
Ist sie denn wirklich nie wieder aus dem Loch gekommen?
Fragt der ältere Pate.
In vielen 100 Jahren nicht einmal.
Nun,
fragt da die Großmutter.
Muss das sein, wieder diese Geschichte?
Ja,
antwortet der Pate.
Lass deinen Alten reden. Es ist eine interessante Geschichte, und wir können doch an nichts anderes denken heute.
Da beginnt der Großvater.
Was ich weiß, ist nicht mehr viel, aber was ich weiß, will ich euch erzählen. Vielleicht kann sich jemand an der Geschichte ein Beispiel nehmen. Schaden kann das nicht.
Kapitel 12. Das alte Haus.
Als die Leute sicher waren, dass die Spinne nicht mehr aus dem Loch kam, Da fühlten sie sich wie im Himmel, und lange ging es gut. Bald kamen neue Ritter auf das Schloss, die folgten Gottes Wort, und den Bauern ging es nicht mehr schlecht. Alle achteten das Haus her. Aus Dank gegenüber der Mutter arbeiteten die Nachbarn für die Kinder auf dem Hof, bis sie groß waren.
»Wollt ihr nicht ein neues Haus bauen?«
fragten die Ritter sie. Aber die Großmutter wollte das alte Haus lassen, wie es war.
»Hier steckt die Spinne fest, seit vielen Jahren schon«,
sagte sie.
»Wenn wir bei Tisch sitzen, haben wir die Spinne hinter uns und denken immer an Gott und seine Hilfe, ohne die wir nicht leben können. Die Kinder im Haus können das nicht früh genug lernen.«
Der Bub wurde ein guter und arbeitsamer Mann, der bald reich wurde und auch den anderen gern half. Und so ging es viele Jahre. Durch Arbeit und Gottesfurcht war das Dorf bald eines der reichsten im Lande. Doch eines Tages, wie es mit dem Birnbaum geht, wenn er am besten wächst und die schönsten Früchte trägt, sitzt ein Wurm im Holz. Und dann, nach vielen Generationen, wurden die Leute hier dumm und eingebildet und achteten Gottes Wort nicht mehr. Sie kleideten sich elegant und trugen Juwelen, auch in der Kirche. Sie waren hart gegen Knechte und Mägde und arbeiteten selbst immer weniger. Dann fingen sie auch noch das Bauen an. Jeder wollte ein neues Haus, schöner als die anderen. Hier auf unserem Hof lebte zu dieser Zeit eine Frau, die war wie die Christine, die Lindauerin. Auch sie war nicht von hier. Ihr Mann war früh gestorben und sie hatte nur einen Sohn, Christen. Ein schöner, junger Mann, fleißig und gut. Für den suchte sie eine Frau, die wie sie selbst sein sollte. Diese beiden Frauen wollten ein neues Haus bauen. Alle Leute im Dorf kannten noch die Geschichte mit der Spinne. Das alte Haus musste stehen bleiben. Doch die beiden Frauen wollten nicht mehr in einem Haus mit der Spinne wohnen. Hörten sie nicht beim Essen oder in ihrem Rücken schnurren? Konnte das Loch sich nicht öffnen, früher oder später? Sie wollten dort nicht mehr leben. Ein neues Haus musste es sein, in dem alten konnten dann die Knechte und die Mägde wohnen. Christen tat es nur ungern. Vor der Spinne fürchtete er sich nicht und er dachte an das, was die alte Großmutter vor vielen Jahren gesagt hatte. Aber seine Mutter und seine Frau hörten nicht auf ihn. Schnell sollte es gehen. Knechte und Vieh mussten hart arbeiten, Tag und Nacht. Auch die Hilfe der Nachbarn war den beiden Frauen immer zu wenig. Als man die ersten Pfosten aufstellte, kam Rauch aus den Löchern.
»Da ist etwas nicht in Ordnung«,
sagten die Arbeiter.
»Das Haus wird nicht alt.«
Aber die beiden Frauen lachten nur. Als das Haus endlich stand, gaben sie ein Fest, das 3 Tage dauerte. Doch am 3. Tag will man dort in allen Zimmern ein Schnurren gehört haben, wie von einer Katze, wenn es ihr gut geht. Nur gab es im ganzen Haus keine Katze. Die Leute liefen mitten vom Fest weg. Die beiden Frauen lachten über die Leute, sie hatten nichts gehört. Sie freuten sich über ihr schönes Haus, sie arbeiteten nicht, sie dachten nur an ihre Kleidung und ans Essen. An Gott dachten sie nicht. Im alten Haus lebten jetzt Mägde und Knechte allein, lebten, wie sie wollten. Christen versuchte, ihr Leben unter Aufsicht zu halten. Er wollte mittags und abends dort essen, aber seine Mutter und seine Frau verbaten es ihm.
»Lass die Knechte! Dein Platz ist hier bei uns!«
Im alten Haus beachtete man nun keine Regel mehr. Von Beten wusste man nichts mehr. Die Leute machten ihre Arbeit schlecht, sie stritten mit den Nachbarn und mit dem Priester. So ging es eine Zeit lang, aber dann begann einer der Knechte auch mit dem Holzstück im Fensterpfosten zu spielen.
»Soll ich sie freilassen?«
rief er und lachte, wenn dann die Mägde schnell in die Küche liefen. Bald machte er niemanden mehr Angst und musste etwas Neues erfinden. Er ging mit dem Messer zum Fenster.
»Ich will endlich wissen, was in dem Loch ist. Ich mache es auf.«
Und die Mägde schrien und taten, was er wollte. Doch eines Tages sagte eine,
»Dann tu es doch, wenn du willst, aber du darfst es nicht.«
Weihnachten nahte. An die Geburt von Gottes Sohn dachten sie nicht, sondern an den Wein, den sie im Keller hatten. Am Heiligabend kam ein schreckliches Gewitter auf. Nur Christen gingen in die Kirche.
Kapitel 13. Sie ist wieder da.
Das Abendessen im alten Haus begann früh. Man aß beraten und trank viel Wein. Ein Knecht stand auf, gab jedem ein Stück Brot und trank den Wein wie der Priester bei der Messe. Dann taufte er den Hund am Ofen.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Er lachte laut, die anderen lachten nicht mehr. Er sprang, das Messer in der Hand, ans Fenster.
Jetzt sollt ihr sehen, was ich kann,
rief er und schlug mit dem Messer immer wieder auf das Holzstück, das da im Loch steckte. Dann lachte er wie der Teufel selbst und gab dem Stück einen letzten Schlag. Es donnerte. Das Haus bebte, der Knecht fiel auf den Rücken. Langsam kam etwas Schwarzes aus dem Loch. Die schwarze Spinne, groß und dick. Voller Gift war sie nach Jahrhunderten in dem Loch. Sie sprang dem ersten Knecht ins Gesicht, lief blitzschnell zum zweiten. Einem nach dem anderen gab sie den feurigen Tod. Schreckliche Schreie hörte man da aus dem alten Haus kommen. Und kurze Zeit später auch aus dem neuen. In diesem Moment kam Christen von der Weihnachtsmesse nach Hause. Im Saal lagen seine Frau und seine Mutter mit schwarzen Gesichtern auf dem Boden und konnten schon nicht mehr sprechen.
»Die Kinder!«
Schnell lief er nach oben, aber die schliefen gesund und rosig in ihren Bettchen. Dann ging Christen ins alte Haus. Die Stube war eine Totenkammer. Das Loch im Fensterpfosten war offen. Jetzt wusste er, was da geschehen war. Von hinten berührte ihn etwas.
»Die Spinne!«
Doch war es nur ein kleiner Junge, der sich die ganze Zeit hinter dem Ofen versteckt hatte. Der erzählte ihm alles. Aus den Häusern der Nachbarschaft kamen schreckliche Schreie. Die Spinne flog durchs Tal von Haus zu Haus. Am liebsten in die reichsten, wo man schon lange nicht mehr an Gott gedacht hatte. Am nächsten Morgen wussten es alle. Die Spinne war wieder frei. Das war ein Weihnachtsfest. In vielen Häusern gab es Tote und in allen kam wieder namenlose Angst auf. Einmal hier, einmal dort. Immer blieb die Spinne im Haus, bis sie alle getötet hatte. Am liebsten wartete sie am Straßenrand auf Leute, die ihre Toten zur Kirche bringen wollten. Mann um Mann fiel zu Boden, bis der ganze Zug am Weg lag. Da wollte niemand mehr die Toten zur Kirche bringen. Niemand wollte sie tragen. Niemand wollte sie mehr fahren. Wo sie hinfielen, blieben sie liegen.
»Christen«,
riefen die Leute da,
»warum bist du Weihnachten nicht zu Hause geblieben? Warum hast du keine Aufsicht geführt über Knechte und Mägde? Warum hast du nichts gegen das gottlose Leben in deinem Haus getan?«
Alle beteten jetzt wieder und liefen in schlechten Kleidern durchs Dorf. Waren sie nicht immer fromm gewesen? Nur Christen war gottlos gewesen, sagten sie. Er aber betete Tag und Nacht zu Gott. Es wurde nicht besser.
»Liegt es an mir?«
fragte er sich.
»Da muss ich etwas tun, auch wenn es mein Leben kostet.«
Mit den Kindern lebt er jetzt wieder im alten Haus. Ein neues Stück Holz und einen Hammer hatte er neben den Fensterpfosten gelegt. Er holte Weihwasser, er wartete. Aber die Spinne kam nicht zu ihm. Im Dorf starben täglich mehr Menschen. Eine Frau sollte in diesen Tagen ein Kind bekommen.
»Die Spinne«,
dachten die Leute,
»will es sicher noch einmal versuchen. Ein ungetauftes Kind will sie holen.«
Man wollte den Priester rufen lassen, der mit Kreuz und Weihwasser den Teufel fernhalten konnte. Aber wer sollte ihn rufen? Endlich lief der Mann der Frau los. Stunde um Stunde wartete man. Doch es kam niemand, der Mann nicht, der Priester auch nicht. Da stand die Frau mitten in den Wehen auf und rannte zu Christens Haus.
»Christen, es ist deine Schuld! Der Teufel soll dich holen, Christen!«
So schrie sie. Und Christen hörte sie schon von Weitem kommen. Er öffnete die Tür.
»Du musst gehen, Christen! Lauf zur Kirche, wenn du und deine Kinder und deine Kindeskinder nicht zur Hölle fahren sollen!«
Da wurde der Schmerz stärker. Sie brachte mit Christens Hilfe einen Jungen zur Welt. Er holte eine Decke für das Kind und hielt es in den Armen. Die Frau sah ihn giftig an. Er sah noch einmal auf seine Kinder, dann sprang er das Neugeborene im Arm über die Frau hinaus ins Freie und lief durchs Tal. Er war nicht allein. Neben ihm lief der kleine Junge, den er im alten Haus getroffen hatte. Schon war er unten in der Nähe der Kirche, da sah er etwas vor sich auf dem Weg stehen, die Spinne. Und am Wegrand hinter einem Baum stand noch jemand, der Grüne mit dem roten Bart. Laut rief Christen zu Gott. Der Grüne schrie und war nicht mehr zu sehen. Vor sich die Spinne legte Christen dem kleinen Jungen das neugeborene Kind in den Arm.
Lauf zur Kirche!
Er selbst aber griff mit starker Hand die Spinne. Ihr Gift schmerzte, ein Feuer lief den Arm hinauf. Christen betete, hatte Gott fest vor Augen und rannte die Spinne in der Hand nach Hause. Als die Frau ihn ohne ihr Kind zurückkommen sah, wollte sie ihn schlagen. Dann schrie sie noch einmal auf und fiel tot um. Sie hatte die Spinne in Christens Hand berührt. Er ging ans Fenster, drückte die Spinne ins Loch und schlug mit dem Hammer das Holzstück hinein. Noch einmal sah er seine Kinder an, die ruhig schliefen. Dann war Christen tot. Bald kamen die Leute aus dem Dorf und sahen die tote Frau und Christen. Sie sahen auch, dass das Loch am Fensterpfosten wieder verschlossen war. Was war geschehen? Im selben Moment kam der Priester mit dem kleinen Jungen und dem neugeborenen Kind, das er schnell getauft hatte, ins Haus. Nach und nach verstanden die Leute, was Christen für sie getan hatte.
Kapitel 14. Da sitzt sie nun.
Wenige Tage später ist das neue Haus abgebrannt. Niemand wusste, wie das geschehen konnte. Christens Kindern aber halfen die Nachbarn und die Leute des ganzen Tals, bis sie groß waren. Fromme, arbeitsame Männer sind sie geworden. Und so ist es in unserer Familie auch geblieben, bis auf den heutigen Tag.
Lange sagt niemand etwas.
Woher kennst du denn die ganze Geschichte?
Fragt die Patin dann.
Nun,
antwortet der Großvater,
so etwas erzählt bei uns der Vater dem Sohn. Und wenn die Leute das alles nicht mehr wissen, bei uns in der Familie wurde es immer weiter erzählt. Denn man muss doch wissen, wohin ein unrechtes Leben geführt hat. Und darum habe ich es auch euch erzählt.
Aber war das alte Haus, das ich noch hier gesehen habe als Kind, wirklich das alte, von dem du erzählt hast?
Nein, vor 300 Jahren haben sie hier ein neues Haus gebaut. Aber den Fensterpfosten mit der Spinne haben auch sie dort wieder eingebaut. Und so habe ich es auch gemacht. Ich muss aber sagen, Angst hatte ich schon und gebetet habe ich viel, als ich den Fensterpfosten in der Hand hielt. Aber ich bin sicher, wenn wir uns nur fürchten vor Gott, brauchen wir vor der Spinne keine Angst zu haben.
Aber ich weiß gar nicht,
sagt der Vetter nachdenklich.
Was ist an diesen Geschichten Wahrheit, was ist Legende? Etwas muss doch wahr daran sein. Das schwarze Holz ist ja da, aber alles können wir doch nicht glauben.
Das ist doch nicht so wichtig,
erwidert der junge Pate.
Wir können etwas aus der Geschichte lernen.
Nur an Essen und Trinken denkt hier keiner mehr, wie?
Fragt da die Großmutter.
Doch, doch,
ist die Antwort. Und nun wird gegessen, getrunken und viel gelacht, bis tief in die Nacht.